Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Taufgottesdienst und zu diesem Gottesdienst hier und natürlich herzlich willkommen euch Täuflingen. Schön, dass ihr da seid, denn ihr steht natürlich etwas im Mittelpunkt heute und deshalb sitzt ihr auch hier vorne und mit weißen Gewändern und man kann das so sagen, wir sind ja gerade in so einer Phase, in so einer Winterzeit, viele sind krank und wir hatten das auch bei einigen, dass hier und da Krankheiten waren und Kinder krank sind, meine Frau ist krank zu Hause, meine Tochter ist krank zu Hause und bei euch war es, bei manchen war es ähnlich und deshalb schön, dass ihr hier seid und dass wir gemeinsam diesen besonderen Gottesdienst feiern können, dieses Tauffest. Es soll eine Freude sein, es soll ein Fest sein. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Josua Laszlo. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet mit Miriam Laszlo. Wir haben zwei Töchter im Alter von 2 und 4 Jahren. Und ich durfte 10 Jahre lang Jugendpastor in der Christuskirche in Dortmund sein. Dort wohnen wir auch noch. Und in den letzten 3 Jahren war ich zu Hause in Elternzeit und habe meiner Frau den Rücken freigehalten, weil die gerade ihr Studium gemacht hat und das Referendariat und ist gerade kurz davor, ihr zweites Staatsexamen als Berufsschullehrerin abzuschließen. Und so befinde ich mich in so einer gewissen Zwischenzeit. Das eine hat aufgehört, das andere hat noch nicht so richtig angefangen. Man weiß noch nicht so, wie geht es weiter, wo geht es weiter, was kommt. Aber so habe ich die Möglichkeit, immer wieder mal hier bei euch in Hamburg-Umhövel zu predigen. Ich durfte auch ein Taufseminar mit euch machen. An 5 Abenden haben wir uns getroffen, hatten eine Zeit, wo wir uns über die Taufe austauschen konnten. Und heute darf ich die Taufe machen. Und das ist natürlich ein absolutes Privileg, ein Geschenk und ein Fest. Und ihr seht, diese ganzen Menschen sind unter anderem eure Familien, Freunde, Verwandte und Menschen, die einfach sagen, ich möchte mal sehen, wie so eine Taufe abläuft. Vielleicht bist du heute hier zum allerersten Mal, dann herzlich willkommen und ich freue mich, dass du dabei bist. Und in der Predigt soll es natürlich auch um eine Taufe gehen. Und den Text, den ich mitgebracht habe, oder den Text, um den es in der Predigt gehen soll, ist einer der bekanntesten Taufberichte und auch einer der ausführlichsten Taufberichte im Neuen Testament, und zwar nämlich die Taufe des äthiopischen Finanzverwalters. Und zwar lese ich euch aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 39, damit ihr einfach mal die gesamte Geschichte hört. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Und hier muss ich schon mal kurz anhalten. Vor 2, 3 Monaten hätten wir einfach über diese Stelle hinweggelesen. Aber da steht von Jerusalem nach Gaza. Dort ist Philippus. Und genau Jerusalem und Gaza sind in den letzten Monaten im Mittelpunkt der Berichterstattung, im Krieg. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, wenn wir mal das nächste Bild nehmen. Einfach nochmal, wenn wir uns Jerusalem anschauen. Einfach, wir haben hier sozusagen Israel und wir sehen Jerusalem und Gaza. Gaza ist eine Küstenstadt, das wissen wahrscheinlich auch jetzt die meisten. Früher haben die Leute gedacht, Gaza, keine Ahnung, was das ist, ein Getränk oder eine Cola. Nein, das ist eine Stadt am Mittelmeer in Israel, in Palästina. Und dieser äthiopische Kämmerer hat sich auf die Reise gemacht. Und ich habe euch noch eine weitere Karte mitgebracht. Nämlich aus Äthiopien, aus dem Horn von Afrika, ganz unten im Süden, hat der sich auf die Reise gemacht, um nach Israel zu gehen. Nach Jerusalem. Dort, wo die Juden lebten. Und nicht nur, wo sie lebten, sondern wo sie ihren Tempel hatten. Das Allerheiligste. Dort, wo ihr Gott wohnte. Dorthin hat er sich aufgemacht. Also einfach nochmal in diesem Kontext der letzten Monate, wenn wir darüber nachdenken, warum sind die Juden überhaupt da in Israel? Weil sie da schon ganz lange, lange, lange Zeit gelebt hatten, weil sie dort ihren Tempel hatten und weil das ein Land ist, das ihnen Gott versprochen hatte. Und dieser äthiopische Kämmerer, der gar nicht von der Gegend war, der hat sich aufgemacht, um etwas zu suchen. Und wir lesen weiter. Philippus, ein Jünger von Jesus, machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Und eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, antwortete der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus: Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Und da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Und als sie schließlich an eine Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kannst du getauft werden, erwiderte Philippus. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, bekannte der Hofbeamte. Er ließ den Wagen anhalten und gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Und nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Wow. Wie gesagt, es ist eine der bekanntesten Geschichten im Neuen Testament und eine der ausführlichsten Geschichten. Da ist dieser Mensch, ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, da ist dieser Mensch, ein Äthiopier, natürlich nicht ein Foto von damals, aber so hätte es vielleicht aussehen können. Da ist dieser Äthiopier, der sich aufgemacht hat vom Horn von Afrika, der ein Suchender ist, der sagt: Irgendwas in mir drängt mich, irgendwas in mir bewegt mich. Es ist ein hoher Regierungsbeamter, sowas konnte sich damals nicht jeder leisten, einen Wagen, einen Diener, einen Esel oder einen Pferd oder zwei Pferde, das war schon die gehobene Klasse oder besser gesagt die Oberschicht. Das konnte sich nicht einfach jeder leisten oder auch diese Reise und all das, was damit zusammenhing. Er war in der Regierung angestellt, er war über den Schatz der Kandake gestellt, er durfte walten und verwalten, er hatte ganz viel Vertrauen. Ja, weil er hätte ja sonst auch Untreue begehen können mit den ganzen Finanzen und die ausgeben für schöne Reisen. Nein, aber sie hat ihm vertraut, diese Herrscherin, die hat gesagt: Ja, du kannst das machen. Und dieser äthiopische Beamte, er war in Jerusalem, um den Gott Israels anzubeten. Der hat sich auf die Reise gemacht nach Israel, diesen langen Weg, um den Gott Israels anzubeten. Und das ist sehr erstaunlich, denn dieser äthiopische Schatzmeister, der war gar kein Jude. Und man weiß auch sehr wenig über die alten Religionen in Äthiopien, aber sicher ist aber, man betete dort mehrere unterschiedliche Götter an, in verschiedenen Tempeln und in Formen von verschiedenen Götterstatuen. Ja, es gab dort Religionen, verschiedene Statuen und verschiedene Götter. Aber wie kommt ein Mann aus dieser Kultur, aus Äthiopien dazu, sich aufzumachen nach Jerusalem, um dort plötzlich einem unsichtbaren Gott zu huldigen, zu beten, einen unsichtbaren Gott eines anderen Volkes anzubeten? Und wisst ihr was, er nimmt diese gefährliche und wochenlange und beschwerliche Reise auf sich. Warum? Ich glaube, eines wird mir ganz klar. Er fand sich nicht einfach ab damit, dass er gesagt hat: Wir bei uns, wir haben ganz viele Götter, wir haben ganz viele Götzen, naja, irgendeiner wird schon richtig sein und irgendeiner von denen wird vielleicht lebendig sein und irgendeiner hört vielleicht mein Gebet. Wisst ihr was? Er hat sich damit nicht abgefunden mit dieser Göttervielfalt. Aber er hat in sich drin intuitiv gespürt, wisst ihr was? Es muss da einen geben. Es muss da einen Gott geben, von dem alles kommt. Einem Schöpfergott, dem einen wahren Gott und nicht den vielen Göttern und irgendeinem Gott. Und ich suche mir einen aus. Irgendwas in ihm hat ihn da gedrängt, nach Jerusalem zu gehen. Und bis nach Jerusalem war er gegangen, um diesen einen Gott zu finden und diesen unsichtbaren Gott anzubeten. Es war keine Statue, sondern ein Gott, der allgegenwärtig im Tempel war. Und mit Sicherheit kann man sagen, dass dieser äthiopische Kämmerer, dieser Schatzmeister, ein Suchender war, ein nach Gott suchender Mensch war. Er hat sich diese Suche nach Gott auch etwas kosten lassen. Zeit, Aufwand, Geld, die Sorge, vielleicht werde ich auf der Reise überfallen und so weiter. Und dann war er wieder auf der Rückreise. Er war in Jerusalem, er hat angebetet und er macht sich auf die Rückreise. Und es ist ihm sogar wert, dass er sich eine Jesaja-Rolle kauft. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer Jesaja-Rolle, wie sie vor einigen Jahrzehnten in Qumran gefunden wurde. Und dieser äthiopische Kämmerer war so reich, dass er sich so etwas leisten konnte. Damals gab es nicht einfach viele Bücher und man ist einfach dann irgendwie in die Bibliothek gegangen, sondern das wurde mühsam auf Papyrus getrocknet, von Hand geschrieben. Es konnten überhaupt gar nicht so viele Menschen schreiben. Das war unfassbar kostbar. Das hatte nicht einfach jeder im Schrank zu Hause, wie viele von euch irgendeine Bibel oder vielleicht auf dem Smartphone die Bibel-App und dann guckt mal kurz nach, ah, Jesaja, was steht da drin und Querverweis. Nee, damals hattest du eine wertvolle, kostbare Tora-Rolle, die eigentlich in der Synagoge stand und die vom Rabbi gelesen wurde, von den Schriftgelehrten, von denen, die das überhaupt lesen konnten. Aber er macht sich, ihm ist nichts zu teuer, er nimmt, kauft sich diese Jesaja-Rolle und nimmt sie mit. Das heißt, er nimmt etwas mit aus Jerusalem, was er noch nicht erkannt und gefunden hat. Versteht ihr das? Er war auf der Reise nach Gott, nach dem Gott Israels. Aber er nimmt etwas mit. Er nimmt die Schrift mit, er nimmt Gottes Wort mit und er liest darin. Und jetzt passiert es. Während er in dieser Jesaja-Rolle liest, in diesem Buch, und es ist ja auch verrückt, dass der das überhaupt lesen kann. Also das heißt, das muss ein unfassbar gebildeter Mann gewesen sein, wenn er die hebräische oder aramäische Schrift lesen konnte. Das mussten wir im Studium lernen. Und viele meiner Kollegen, die haben immer geschumpfen. Haben gesagt, muss das denn so kompliziert sein? Hätte nicht viel einfacher schreiben können. Und dieser Gelehrte, Schatzmeister, der konnte das lesen, aber er verstand es nicht. Und jetzt passiert's, und ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, dass das Judentum eigentlich keine missionierende Religion ist. Oder hattet ihr schon mal einen Juden bei euch vor der Tür stehen, der sagt, ach, guten Morgen, ich lade Sie mal ein in die Synagoge, wollen Sie nicht auch Jude werden? Hat es jemand schon mal gehabt? Nee, ich noch nicht. Zeugen Jehovas kenne ich, ich kenne Mormonen und. Ja, und als Christen sollten wir eigentlich auch missionarisch und evangelistisch sein, ja. Aber der jüdische Glaube, die jüdische Religion ist eigentlich eine zutiefst, wie soll man sagen, wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir immer, mischt euch nicht mit den anderen Völkern. Bleibt mein Volk, bleibt rein, bleibt mein Volk. Ja, und jetzt haben wir genau das. Am Ende seines Lebens, oder besser gesagt am Ende seines Wirkens, sagt Jesus zu seinen Jüngern in Matthäus 28, das, was wir als Vers gelesen haben, geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Also Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, das, was sie gesehen, was sie erlebt haben, weiterzusagen, obwohl das eigentlich dem jüdischen Glauben zutiefst widerstrebt. Weil sie wollen ja nicht noch mehr Juden machen, dass noch mehr an diesen Jahwe, an den Gott Israels glauben. Wollen sie eigentlich nicht. Und Jesus sagt, geht hin. Macht zu Jüngern und Jüngerinnen. Geht hin, tauft sie auf den Namen von Jesus. Und deshalb ist auch diese Geschichte am Anfang der Apostelgeschichte und am Anfang der ersten Gemeinde in Jerusalem so spannend und so wichtig, da bisher die Juden eigentlich die gute Nachricht von Jesus nicht für sich behalten hatten, aber da fing es an. Jesus war Jude. Jesus ist in einem jüdischen Elternhaus groß geworden. Jesus hat in Nazareth gelebt. Jesus hat mit seinen jüdischen Freunden und Jüngern ist in Galiläa gewandert. Er hat in diesem Land gelebt. Und das Evangelium hat sich erstmal dort ausgebreitet und die frohe Botschaft. Und dann breitet es sich aus über die jüdische Gemeinde. Denn Gott hat diesen aufrichtig suchenden Schatzmeister, diesen äthiopischen Kämmerer, er hat ihn gesehen. Er hat ihn die ganze Zeit gesehen, wie er sich aufgemacht hat auf diese Reise vom Süden, vom Horn von Afrika, diese gefährliche Reise hoch. Er hat ihn gesehen und er gibt sich ihm irgendwie zu erkennen. Und so schickt der Geist Gottes einen Jünger von Jesus, nämlich den Philippus, zu ihm, zum Äthiopier, auf der Heimreise nach Gaza auf seinem Wagen. Und ich habe gedacht, das ist auch wieder so interessant oder fast schon, wie soll man sagen, kennt ihr das? Ihr wünscht euch so sehr etwas von Gott, ihr betet und kniet und tut und macht und es passiert nicht. Und ihr seid kurz davor aufzugeben, ihr geht nach Hause und dann erlebt ihr, wie Gott euch begegnet. Also Gott begegnet diesem Äthiopier nicht unten in Äthiopien und sagt, super, oh, du hast dich in den Wagen gesetzt, alles gut, ich verstehe deine Motivation, ich finde es super, dass du dich aufgemacht hättest. Wann begegnet der auferstandene Jesus im Philippus dem Äthiopier? Auf der Rückreise. Das heißt, der Äthiopier hat sich erstmal aufmachen müssen. Er hat seinen Wagen laden müssen, er hat die Reise gemacht, er ist hingegangen nach Jerusalem, er hat dort angebetet. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser äthiopische Kämmerer vielleicht an einem oder dem anderen Punkt auch enttäuscht war. Jetzt habe ich so viel Mühe gemacht. Jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Das Gott, das habe ich alles für dich gemacht. Ich wollte dich finden, ich wollte dich suchen. Und wo bist du? Ich weiß, du bist unsichtbar. Aber war es doch nichts. Jetzt gehe ich halt nach Hause. Wir lesen nicht, dass er enttäuscht ist oder dass er enttäuscht war. Aber Gott begegnet ihm nicht im Tempel. Interessant, oder? Das wäre doch der beste Platz. Showdown. Äthiopischer Kämmerer trifft den Gott Israels. Überschrift. Bam. Nein, er trifft ihn. In der Wüste, er trifft ihn alleine, er trifft ihn, ohne dass alles groß hergerichtet ist. So nach dem Motto, erst wenn es schön angerichtet ist, dann komme ich. Nee. Gott schickt Menschen. Er kommt nicht selber in eine Erscheinung, sondern Gott schickt Menschen. Und deshalb sind wir auch heute hier. Wir sind Menschen, durch die Gott wirkt, durch die Gott sprechen möchte und durch die Gott zu anderen Worten Menschen sprechen möchte. Und diese Worte von dem Propheten Jesaja, die sind so anders von dem, was dieser äthiopische Kämmerer bisher alles gehört hatte. Sie widersprechen all diesen Religionen und Gedanken komplett. Und der äthiopische Kämmerer, dieser Schatzmeister, eigentlich war er es gewohnt, dass er anderen Menschen gesagt hatte, was sie zu tun haben. Dass er die Macht hatte über Finanzen, über Geld. Ich habe das Geld, ich habe das Sagen. Ich sag dir, was du tust und was du nicht tust. Andere Menschen haben diesem äthiopischen Kämmerer gehorcht und haben das getan. Und plötzlich ist der äthiopische Kämmerer auf diesem Wagen ganz alleine auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza. Und es ist öde, es ist wüst, es ist wirklich, also das ist ein Wüstenstreifen damals gewesen. Nicht, wenn man die Bilder heute sieht, und da stehen überall Hochhäuser. Das war ein ödes Land und er ist auf dem Weg nach Hause. Es ist heiß, es ist trocken. Und jetzt braucht er Hilfe, um diese Worte von Jesaja zu verstehen. Und der äthiopische Kämmerer fragt Philippus, Philippus, von wem spricht der Prophet Jesaja hier? Und wir lesen dann in Jesaja 53, 8 plus 9. Er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führte. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrte, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Und niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. An der Stelle wäre es gut möglich gewesen, dass Philippus, ein Jünger von Jesus, sagt, weißt du was, lieber äthiopischer Kämmerer, eigentlich, ich bin zwar hierher geführt worden vom Heiligen Geist, aber eigentlich dürfen wir Juden uns nicht unbedingt abgeben mit Nichtjuden. Ja, so Vielleicht fragst du jemanden anders. Ich bin da nicht der richtige Mann. War nett, dich kennengelernt zu haben. Oder Philippus hätte auch sagen können, ich bin nur ein einfacher Jünger. Ich bin kein Schriftgelehrter. Ich bin kein Pharisäer. Ich bin kein Sadduzäer. Ja, ich habe Jesus irgendwie erlebt und ich habe was von ihm gehört. Aber das ist mir jetzt zu heikel. Ich will keinen Stress kriegen in der Familie. Na, kommt raus, dass ich mit dir gesprochen habe und es dir erzählt habe, dann kriege ich Ärger. Was ich damit sagen möchte, es gibt immer wieder Situationen, wo wir uns entscheiden können und entscheiden dürfen, möchte ich Zeugnis sein von diesem lebendigen Gott oder behalte ich es für mich? Finde ich einen Weg, um aus der Situation rauszukommen und zu sagen, Kirche und so ist nett, aber ich habe damit nichts am Hut, mit Jesus habe ich auch nicht so viel am Hut oder mit Glauben. Frag jemanden anders. Ich persönlich kenne solche Situationen, wo ich merke, ich habe gerade überhaupt gar keine Lust, über Glauben und Gott zu reden. Und da ist jemand, der eigentlich sucht. Da ist jemand, der eine Not hat. Da ist jemand, der ein Bedürfnis hat. Der vielleicht ein Gebet bräuchte. Und ich denke mir so, das ist ja voll peinlich. Soll ich für meinen Arbeitskollegen beten? Nie. Wenn ich das machen würde, der macht mich lächerlich. Und vielleicht bekomme ich das aber aufs Herz gelegt. Familie, Kinder, egal wo du gerade bist. Ich glaube, der Heilige Geist ist ganz sensibel. Und manchmal gibt er dir so einen kleinen Auftrag. Aber weißt du was? Er zwingt dich nicht dazu. Und Philippus macht es ja aus freien Stücken. Philippus ist dahin gegangen. Philippus geht hin zum Wagen und er läuft nebenher. Philippus lässt sich vom Heiligen Geist leiten und ich wünsche mir das, dass wir auch immer wieder uns neu vom Heiligen Geist leiten. Täglich und zwar im Alltag. Nicht, wenn wir irgendwie so besonders auf Wolke 7 fliegen, wenn wir gerade das Beste erleben, jetzt nach der Taufe, die nächste Woche, verstehst du, dann habt ihr irgendwie so einen Heiligen Geistflug. Der Heilige Geist ist immer dabei. Und nicht nur, wenn wir irgendwas besonders Tolles gemacht haben, wenn wir besonders gut waren, wenn wir besonders fromm waren, sondern immer wieder, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten. Und Philippus knüpft genau an diesem Text an diesen Versen und erklärt dem Finanzminister, vielleicht hat es ihm so erklärt, weißt du, äthiopischer Finanzminister, das ist Jesus, wie dieses Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und damals verstanden die Menschen dieses Bild, denn Lämmer, die blöken nicht, wenn man sie zur Schlachtung führt. Sie lassen sich still dorthin führen. Und so ist Jesus auf seinen Tod zugegangen. Das ist ein Bild, das damals völlig klar war. Mir ist es persönlich völlig fremd, weil ich habe keine Schafe um mich rum und ich weiß auch nicht, wie sich's anfühlt, wie die geschlachtet werden. Aber für die Menschen damals ein ganz normales, gängiges Bild. Und sicher hat Philippus dem Äthiopier erklärt, was dieses Bild auch in Bezug auf Jesus bedeutet. Dass Jesus gefangen genommen wurde, dass Jesus verhört wurde, dass Jesus ausgepeitscht wurde, dass Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt wurde, dass er ans Kreuz genagelt wurde. Dann ist er gestorben und wieder auferstanden. Er hat das alles mit sich machen lassen, wie so ein Opferlamm. Das, was du gerade gelesen hast, äthiopischer Kämmerer, genau das hat Jesus mit sich machen lassen. Und weißt du was? Er ist nicht einfach so gestorben. Nein, er ist gestorben um unserer Sünde willen. Jesus nimmt Schuld weg. Er nimmt sie auf sich und Jesus stirbt an dieser Schuld am Kreuz. Und damals brachte man Tieropfer für persönliche Schuld. Man schlachtete zum Beispiel ein Lamm. Und Philippus erklärt diesem Kämmerer, weißt du was? Ja, das machen wir so als Juden. Das machen wir in unserer Kultur. Aber Christus, Jesus Christus, war dieses Opfer ein für allemal. Man braucht keine Tiere mehr zu opfern oder zu schlachten, sondern das zu glauben, was er für uns getan hat. Und Philippus erklärt dann weiter, Jesus war auch nicht nur irgendein einfacher Mensch, nein, er war der Retter, er war der Christus. Er kam von Gott und ist nicht einfach tot geblieben oder im Grab geblieben, sondern er ist wieder auferstanden. Sein Leben wurde, wie es im Jesaja-Vers heißt, von der Erde weg emporgehoben. Und Philippus hat ihm vielleicht auch erklärt, Jesus Christus ist in Gottes Welt, in seiner Gegenwart, in den Himmel zurückgegangen. Er ist der Herr, den wir nun verehren. Denn er vergibt unsere Schuld. Das ganze Leid hat Jesus für dich und für mich auf sich genommen. Ich kann mir vorstellen, dass Philippus ihm das so erklärt hat. Ausgehend von dem Wort in Jesaja, von dem Prophetenwort. Und wisst ihr als Täuflinge, aber auch alle anderen, die an Jesus glauben, wir können zu ihm kommen und ihm auch sagen, nimm meine Schuld auf dich. Auch heute, jetzt und solange wir atmen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann möchte ich dich einladen, vielleicht bist du heute hier, um diese Botschaft, um diese Nachricht zu hören. Dich einladen zu lassen zu diesem Angebot. Und dann stelle ich mir das so vor, wenn ich diesen äthiopischen Kämmerer sehe und Philippus auf dem Wagen und die reiten oder fahren an der Küste entlang, dass plötzlich ein Strahlen auf das Gesicht des Äthiopiers kam, dass er voller Freude erfüllt wurde, denn plötzlich begriff er und wusste, dass dieser Jesus auch für ihn gekommen ist und ihn frei machen möchte. Und dieser Schatzmeister, der muss überwältigt gewesen sein, als er das gehört hat, als er das verstanden hat, was Philippus ihm erklärt hat, was er jetzt vorher zwar gelesen hatte, aber nicht verstanden hatte. Und wie oft ist es, dass wir Dinge lesen, aber sie nicht verstehen? Und irgendwann macht es Klick und irgendwann rutscht es vom Verstand, vom Kopf ins Herz. Und du sagst, wow, jetzt, ich habe diesen Text so oft gelesen, jetzt verstehe ich ihn. Diesen Vers habe ich so oft gelesen, aber jetzt berührt er mein Herz. Und ich glaube, dass es genauso dem äthiopischen Kämmerer ging. Und der Schatzmeister, der muss so überwältigt gewesen sein von dieser Erkenntnis, dass er Philippus fragt, hier gibt es Wasser. Und jetzt war das kein Zufall. Ihr habt gesehen, der Weg führt am Mittelmeer vorbei. Also da war bestimmt irgendwo Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Es war völlig klar, dass er glaubte. Das war die Voraussetzung. Er hatte begriffen, was dieses Bild vom Lamm, das geopfert wird, bedeutet. Er hatte Jesus Christus als den unsichtbaren Gott erkannt, den er suchte. Und so lesen wir, dass sie abgestiegen sind, der äthiopische Kämmerer und Philippus. Und Philippus taufte ihn im Wasser. Der Glaube an Jesus, die Umkehr zu Jesus, das Erkennen, er ist der Herr und er ist für mich gestorben, das genügt als Voraussetzung. Es sind nicht eure Taten, es ist nicht das, was ihr alles mitbringt, damit ihr heute so nach dem Motto, ihr habt jetzt so viel gemacht, ihr seid so tolle Christen und ihr wart so oft im Gottesdienst und jetzt seid ihr soweit. Nein, die Voraussetzung ist der Glaube, die Umkehr hin zu Jesus und das Erkennen, wer Jesus für dich in deinem Leben ist und das anzunehmen im Glauben. Er glaubte, er verstand und wurde getauft. Und zum Schluss dieser Geschichte lesen wir, von Freude erfüllt setzte er seine Reise fort. Und Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an und euch wird auch geöffnet. Matthäus 7,7. Jesus verspricht dir heute, wenn du ihn suchst, egal ob du schon lange mit ihm unterwegs bist oder ob du ihn noch nicht kennengelernt hast, Jesus möchte sich von dir finden lassen. So wie der äthiopische Kämmerer sich auf die Reise gemacht hat und Jesus gefunden hat, so sagt Jesus auch heute zu dir, wenn du mich suchst mit offenem Herzen, möchte ich dich finden und ich möchte auch, dass du mich findest. Und wem klopft an und euch wird aufgetan. Also, wer sucht, der wird finden. Und zum Schluss, so wie der äthiopische Kämmerer und Schatzmeister damals von Freude erfüllt wurde und seine Straße entlang lief, so wünsche ich mir und bete, dass auch du und jeder von euch, der mit Jesus unterwegs ist und ganz besonders heute ihr Täuflinge, erfüllt werdet von dieser Freude, die von Gott herkommt. Eine göttliche, übermenschliche, übernatürliche Freude und dass der Heilige Geist euch erfüllt und dass die euch geschenkt wird. Und nicht, weil alle Probleme des Lebens mit der Taufe heute aufhören. Ich glaube, das haben wir besprochen. Mit der Taufe heißt es nicht, ab heute ist alles tutti. Ab heute keine Krankheiten mehr. Ab heute läuft alles glatt. Nein, das ist nicht der Grund, sondern weil Jesus Christus in euch lebt, mit euch lebt, von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen. Und weil wir noch in dieser Zeit heute hier leben und noch nicht in der Ewigkeit, gäbe es noch viel zu sagen zu dieser Geschichte, zum Kämmerer, zu Äthiopien, zu der Apostelgeschichte. Aber wir sind hier, um euch zu taufen und euer Bekenntnis auch zu hören, dass ihr geben möchtet. Und deshalb lade ich euch einmal ein, als Täuflinge hier nach vorne zu kommen, euch hinzustellen. Und wir können dann Du kannst auch euch mit nach vorne, wenn du möchtest. Möchtest du mit noch nehmen? Okay. Genau. Wir hatten das Privileg und die Möglichkeit, uns schon über ein paar Wochen kennenzulernen, haben Tauffragen miteinander besprochen. Ihr habt auch schon in der Gemeinde etwas von eurem Werdegang im Glauben erzählt. Und trotzdem frage ich euch heute nochmal vor Gott und vor der hier versammelten Gemeinde. Glaubt ihr, dass Jesus Christus für euch gestorben und auferstanden ist und euch damit zu Töchtern und Söhnen Gottes gemacht hat? Sagt ihr euch los von aller Macht des Bösen und seid ihr bereit, euch Jesus Christus als dem Herrn zu unterstellen und euer Leben von ihm her als der Mitte eures Lebens zu gestalten und zu leben? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Dankeschön. Und so sagt Gott sein Ja zu euch in der Taufe. Und er sagt es jedem von euch ganz persönlich. Durch Jesus ist deine Sünde und alles Dunkel, das dich von Gott trennt, abgewaschen und vergeben. Durch Jesus bist du wiedergeboren zu einem neuen Leben. Du hast Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Kraft. Und seinen Heiligen Geist hat er dir gegeben und wohnt dadurch in deinem Herzen wie ein helles Licht. Du bist nun mit Jesus ganz eng verbunden. Und du gehörst zu ihm, du lebst ein neues Leben in seiner Nähe, denn für immer ist er dir nahe, bis in alle Ewigkeit. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen und dann werden wir gleich mit der Taufe beginnen. Gibt es nochmal?